Ich bete. Ja, Herr Jesus Christus, mein Herr, wir bekennen, wir lieben dich. Und ich mag dir danken, dass wir uns jetzt mit deinem Wort auseinandersetzen können. Herr Jesus, schenk du, mein Herr, schenk du die Gabe des Redens, schenk du die Gabe des Hörens. Mein Herr, du schickst dein Wort aus und es tut immer, wozu du es aussendest. Mein Herr, und ich mag dich jetzt bitten, dass du dein Wort aussendest. Das ist das Großes passiert. Bitte, mein Herr, schenk du, dass wir staunen über dich, dass wir bewegt werden von dir, dass wir auf dich schauen und anbeten. Amen. Der Predigttext ist heute in Lukas 9, 51 bis 62. Lukas 9, 51 bis 62. Die Bibel beschreibt Christen als Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihn lieben und ihn zum König über ihr ganzes Leben machen. Ich kann mich noch gut an ein Gespräch mit einer Freundin erinnern vor vielen Jahren, die über einen Christen geschimpft hat, über einen gemeinsamen Freund von uns, dass er das Christentum so extrem leben würde. Er übertreibe einfach. Das hat sie einfach anstrengend gefunden. Ein bisschen Christ sein wäre okay, aber so wie er das angeht, das geht gar nicht. Und ich frage mich heute, wie mein Christsein damals ausgeschaut hat, dass sie nicht genauso über mich geschimpft hat. Und wenn man sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt, dann entdeckt man schnell, dass echter christlicher Glaube einen gewaltigen Einfluss auf unser Leben hat. Und wir schauen uns heute an, welche Auswirkungen das auf unser Leben hat. Ich lese den Text vor. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Als die Zeit näher kam, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, brach er fest entschlossen nach Jerusalem auf. Unterwegs schickte er Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort für eine Unterkunft sorgen. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, weigerten sich die Bewohner, ihn aufzunehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie: Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia war? Jesus drehte sich zu ihnen um und wies sie scharf zurecht. Dann gingen sie in ein anderes Dorf. Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde er von einem Mann angesprochen. Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Den anderen forderte Jesus auf: Komm, folge mir nach. Er erwiderte: Ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus: Überlasse es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will mit dir kommen, Herr. Erlaube mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus: Wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Der Abschnitt, der beginnt damit, dass die Zeit für Jesus gekommen ist. Er will sein Werk vollenden, für das er Mensch geworden ist. Jesus weiß genau, was ihn in Jerusalem erwartet. Dreimal kündigt er es an. Ich lese die dritte Ankündigung in Lukas 18, 31. Jesus nahm seine 12 Jünger beiseite und sagte ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird sich alles erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Man wird ihn denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn misshandeln, anspucken und schließlich auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Die Jünger begriffen nichts, was Jesus damit sagen wollte, blieb ihnen verborgen und sie verstanden es nicht. Jesus hat überhaupt keine Illusion gehabt, dass er sie einbildet, ich werde einen Heldentod sterben. Nein, das hat er gewusst, dass es nicht der Fall sein wird. Er wird von allen verlassen werden. Einer seiner engsten Jünger, sein eigenes Volk und die römische Justiz, die werden ihn ausliefern, verurteilen und kreuzigen. Aber wir wissen, er bleibt nicht dort. Und deshalb können wir auch heute noch Jesus nachfolgen. Die erste Lektion über Nachfolge, die ergibt sich auf seinem Weg nach Jerusalem. Er schickt Boten aus und die kommen in ein samaritisches Dorf. Und diese Samariter, die waren nicht barmherzig, Sie weigerten sich, Jesus aufzunehmen. Einfach deswegen, weil er auf dem Weg nach Jerusalem ist. Die Juden und die Samariter, die haben zu dieser Zeit keine gute Beziehung gehabt. Die Samariter, die waren Ausgestoßene, die ihre eigene Religion hatten. Und in dieser Religion, da haben sie nur die 5 Bücher Mose als Wort Gottes angenommen und so haben sie ihre eigene Religion rechtfertigen können und sie haben am Berg Gerizim Gott angebetet. Und die Jünger, die haben diese Ablehnung von den Samariter gar nicht gut aufgenommen. Sie kennen natürlich die Geschichte von Elia, in der ein Hauptmann mit einem Trupp Soldaten den Elia unfreundlich aufforderte, mit ihm zu kommen. Und der Prophet Elia, der spricht nur ein kurzes Wort und der Hauptmann und die Soldaten, die sterben alle durch Feuer vom Himmel. Wenn man Jesus so unfreundlich behandelt, dann wäre das doch genauso gerechtfertigt, oder? Und Jesus muss sie deswegen scharf zurechtweisen. Das ist die erste Lektion. Niemals sind wir berufen, uns Böses für Menschen zu wünschen. Das ist nicht das, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Wir sind berufen zur Nächstenliebe. Wir sind dazu berufen, das Böse durch Gutes zu überwinden. Wir wollen Frieden mit allen Menschen, soweit es möglich ist. Wir wünschen uns, dass Menschen ewig gerettet werden und nie verloren gehen. Und deswegen verkündigen wir Menschen die frohe Botschaft, dass jeder, der Jesus vertraut, ewiges Leben hat. Wir Christen sollen uns niemals das Verderben eines Menschen wünschen. Das ist die erste Lektion, die Jesus Nachfolger gibt. Und schlussendlich gehen wir dann einfach weiter in ein anderes Dorf. Unterwegs kommt es zur zweiten Lektion in Nachfolge. In dieser Lektion hat Jesus 3 Begegnungen mit Männern, in denen klar wird, dass es nichts Wichtigeres gibt, als Jesus nachzufolgen. Das wird klar. Jesus nachzufolgen bedeutet, Jesus das ganze Leben zu unterstellen und von Jesus zu lernen, damit wir mehr und mehr so werden, wie er es ist. Der Weg, den Jesus da geht nach Jerusalem, der Weg ans Kreuz in Jerusalem, auf diesem Weg folgen wir ihm nach. Deshalb sagt Jesus uns auch im Lukas-Evangelium, in Lukas 14,27, und wer nicht, ich füge es hinzu, ebenfalls, und wer nicht ebenfalls sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Der erste Mann, der uns im Predigtext begegnet, der zu Jesus kommt, der will ihm unbedingt nachfolgen. Aber er wird von Jesus mit der Realität konfrontiert, dass Jesus ein Wanderprediger ist, der keinen Platz hat, an dem er friedlich wohnt. Nachfolge ist nicht immer bequem oder kuschelig. Es kann oft sehr viel kosten. Damals wie heute bezahlen manche Nachfolger von Jesus tatsächlich mit ihrem Leben. Sie sterben für Jesus. Was aber jeden Nachfolger betrifft, ist, dass er sich selbst hinten anstellt. Nachfolge heißt, seinen Egoismus zu kreuzigen, die eigenen Wünsche hinten anzustellen und zuerst zu fragen, was will der Herr? Vielleicht nur eine kurze Sache, damit wir vom Verständnis her alle auf der gleichen Basis sind. Es ist nicht so, dass es manche Christen gibt, die Jesus nachfolgen und manche, die nicht nachfolgen. Jesus sagt niemals, okay, du willst mir nicht nachfolgen, na dann sei einfach ein normaler Christ. Sowas gibt es nicht. Jeder Christ ist ein Nachfolger von Jesus Christus oder er ist kein Christ. Natürlich, in jedem Leben eines Christen gibt es Phasen, in denen die Nachfolge nicht brennend ist. Nicht brennend heiß ist. Aber wenn du das, was ich dir heute über Nachfolge sage, in deinem Leben nicht kennst, dann bist du wahrscheinlich kein Christ. Jesus nachfolgen heißt heute natürlich nicht mehr das Gleiche, wie es damals, was es damals bedeutet hat. Damals dem Wanderprediger namens Jesus aus Nazareth zu folgen und in Israel herumzureisen. Das ist nicht mehr der Fall. Jesus lebt in uns. Aber auch wir haben sehr ähnliche Fragen wie die Menschen damals. Wir sind mit ähnlichen Fragen konfrontiert. Jesus nachzufolgen kann heißen, sehr, sehr viel oder alles aufzugeben. Das Haus, für das du so lange gearbeitet hast, den jährlichen Urlaub, den Luxus, den du da leistest. Ja, und wir haben schon gehört, sogar dein Leben. Wichtig, Es gibt keinen Befehl in der Bibel, wo steht, dass Christen ihr Haus verkaufen müssen. Es gibt keinen Befehl in der Bibel, dass wir arm leben müssen. Aber Jesus fordert uns hier heraus, einen ganz ehrlichen Blick auf unser Leben zu richten. Bin ich bereit, um Jesu Willen zu verzichten? Bin ich bereit, wenn es darauf ankommt, Jesus den ersten Platz zu geben? Ich finde es nicht gut, wenn du jetzt in Detail überlegst, was bin ich bereit aufzugeben, was nicht, auf was könnte ich verzichten, könnte ich auf einen sicheren Schlafplatz verzichten oder nicht? Ich bin davon überzeugt, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, dann wird dir Jesus zur rechten Zeit die Kraft dafür schenken. Und du kannst ihn ja immer darum bitten, dir dabei zu helfen, dass er dir die Kraft dafür schenkt. Und er wird uns auch zeigen, was es gilt aufzugeben. Und vor einer ähnlichen Herausforderung waren auch die zwei anderen Männer, denen Jesus begegnet. Einer von ihnen, der will nur warten, bis er seinen Vater zu Grabe getragen hat, vielleicht um sich sein Erbe zu sichern. Der andere, der will sich nur etwas Zeit lassen und sich zuerst von seiner Familie verabschieden. Dem ersten sagt Jesus, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Den zweiten sagt er, wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Das ist eine Prüfung für diese beiden Männer. Jesus fordert sie heraus. Sehen diese beiden Männer, dass Jesus alles wert ist? Dass er mehr wert ist, sogar als die eigene Familie? Diese harten Worte sagt Jesus nicht, um uns neue Gesetze zu geben, die alle Nachfolger von Jesus halten müssen, wie verkauf dein Haus, gib all dein Geld, gib 10 Stunden am Tag für das Reich Gottes, geh nicht zu Begräbnisse, verabschiede dich nicht von deiner Familie, wenn du in Mission gehst. Das wären keine guten Schlussfolgerungen. Der Punkt von diesen Versen ist, Jesus ruft zu deinem Herzen, folge mir nach. Das ist sein Ziel, folge ihm nach. Es wird nicht immer einfach sein. Es wird ganz sicher nicht immer einfach sein. Aber Jesus ist es wert und es wird sehr gut sein. Jesus kennt jeden von uns. Er weiß bei jedem von uns, wie der Kampf in unserem Herzen ausschaut. Vielleicht sagt er zu mir, Martin, Christsein betrifft das ganze Leben, nicht nur dein Leben in der Öffentlichkeit. Folge mir auch nach, wenn du alleine bist. Vielleicht, ich weiß es nicht. Der Punkt ist, richte deinen Blick auf Jesus. Jesus ruft zu dir, folge mir nach. Folge ihm ganz nach. Es kommt dann auch automatisch, dass du siehst, in welchen Bereichen du Richtungsänderungen vornehmen musst. Echte Nachfolge ist auch überhaupt nichts Theoretisches, das man ja sowieso nicht schafft. Nein, wir haben so viele Beispiele in diesem Raum. Von vielen von uns weiß ich, dass sie manches aufgeben haben müssen. Wegen Jesus. Weil sie Jesus lieben. Das ist anders gegangen. Am besten kennen natürlich die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen. Und viele von ihnen, sie lieben Jesus sehr. Sie wollen, dass Jesus ganz über ihr Leben regiert. Sie wollen, Jesus, du bist der König, du bist der Wichtigste. Ich will niemand anderen. Sie investieren gerne Zeit, um in der Gemeinde mitzuarbeiten und anderen von Jesus zu erzählen. Sie verzichten gerne auf Dinge, die in unserer Kultur so normal sind, wie Sex vor der Ehe, Pornografie, übermäßigen Alkoholgenuss. Sie machen das, weil sie Jesus mehr lieben. Und sie sehen, wie schön es ist, Jesus nachzufolgen. Sie haben vielleicht keine Häuser, die sie verkaufen können, aber sie wollen genauso mit dem Geld Jesus verherrlichen. Und viele von ihnen sind gerne bereit, schräg angeschaut zu werden oder auch Schlimmeres, nur weil sie das Evangelium verkündigen. Ja, es ist ja so interessant, oft höre ich, dass sich diese Dinge gar nicht anfühlen wie Kosten. Dass es etwas kostet, dass es mir etwas wegnimmt. Weil sie oft so begeistert sind von Jesus, dass es selbstverständlich ist, das für ihn aufzugeben. Der Gewinn daraus ist zu groß. Machen unsere Jugendlichen, unsere jungen Erwachsenen Kompromisse? Ist alles so rosig, wie ich es gerade gemalt habe? Ist nicht alles so rosig. Natürlich machen sie auch Kompromisse. Ja, jeder von uns macht Kompromisse. Jedes Mal, wenn wir sündigen, dann lieben wir etwas anderes mehr als Jesus. Wir kennen das. Aber es gibt Hoffnung für uns. Wir folgen Jesus auf seinem Weg nach und jedes Mal, wenn wir von diesem Weg abweichen, dürfen wir wieder zurückkehren. Jesus selbst hat am Kreuz mit seinem Leben für unsere Sünden bezahlt und dafür gesorgt, dass wir eben immer wieder zu Gott zurückkehren können. Das soll jetzt nicht motivieren, in der Nachfolge locker zu werden, sondern gerade umgekehrt. Wow, das hast du für mich gemacht, Jesus. So sehr liebst du mich. Du hast mit deinem Blut für mich bezahlt. Du hast am Kreuz alles weggeräumt, was zwischen mir und Gott steht. Niemals werde ich dieses Liebeswerk gering achten und dir nur oberflächlich nachfolgen. Dafür bist du viel zu wertvoll, viel zu groß und viel zu liebenswert. Es gibt auch heute viele Menschen, die in den höchsten Tönen von Jesus sprechen. Jesus hat viele Bewunderer, begeisterte Fans. Doch was all diese Fans von einem Nachfolger unterscheidet, ist, dass ein Nachfolger Jesus liebt und sein Leben auf ihn ausrichtet und bereit ist, dass sein Glaube etwas kosten darf. Der Glaube darf etwas kosten. Und es ist gut, immer wieder darüber nachzudenken, wie schaut es mit meiner Nachfolge aus? Wie schaut es mit meiner Nachfolge aus? Folge ich Jesus nach? Lebe ich das, was ich glaube? Mit anderen Worten, wirkt sich mein Vertrauen auf Jesus in meinem Leben aus? Und vielleicht ist es heute bei dir an der Zeit, wieder zu sagen, Herr, ich will dir wieder neu nachfolgen. Ich will das Feuer wieder entzünden. Den Kompromiss, den ich schon so lange mit mir herumschleppe, den will ich aufgeben. Ich weiß, Jesus, du bist es wert und nur du machst glücklich. Ich komme zum Abschluss. Ja, die Kosten, Jesus nachzufolgen, sind oft hoch. Aber das Investment lohnt sich. Es wird in diesem Leben Frucht tragen. Kein anderer Lebensweg wird dir so viel Freude, Friede, Dankbarkeit geben, wie du es bei Jesus erlebst. Es gibt nichts Vergleichbares. Auf anderen Lebenswegen erwarten die nur Sackgassen. Jesus ist es wert. Der König der Könige, der Herr der Herren, der alles in seiner Hand hat, der ruft uns in seine Nachfolge. Komm, folge mir nach. Ja, die Kosten sind hoch, aber sie sind es absolut wert. Komm, folge ihm nach. Ich bete. Herr Jesus, wir bekennen gemeinsam, mein Herr, wir lieben dich. Du bist wunderbar. Sei uns gnädig und lehre uns, was es heißt, dir nachzufolgen. Mein Herr, bitte weck unser Herz auf. Lass es wieder aufschreien. Jesus, ja, ich will dir unbedingt nachfolgen. Du bist es, Jesus. Nichts anderes kann mit dir mithalten. Und nichts anderes ist es wert, die Beziehung zu dir in irgendeiner Weise einzuschränken. Mein Herr, schenk uns, dass wir dich ganz nachfolgen dürfen. Dass wir dich mehr und mehr kennenlernen dürfen und lieben lernen dürfen. Mein Herr, hilf uns, dass wir dir nachfolgen können. Danke dir, Jesus. Amen.